Ja, liebe Gemeinde, zuerst geht die Frage, klappt die Übersetzung auf Englisch? Do you understand in English? It's okay. Danke vielmals Samuel Marti, der spontan eingesprungen ist. Super. Diejenigen, die an diesem Uferswochenende nicht sind, in Deutschland waren, Gemeindeferienzeit, und die hier im Gottesdienst waren, für die ist die heutige Predigt eine Fortsetzung der Predigt von dann. Ich habe nämlich dann angefangen, die ersten Verse aus dem Johannesevangelium auszulegen. Und der Johannes startet ja das Evangelium mit dem Satz: Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also Gott hat das Universum geschaffen und mit vollmächtigen Worten. Wir sehen das in den allerersten Versen, 1. Mose 1, wo wir mehrmals lesen, und Gott sprach und nachher und es geschah. Eine unglaubliche Vollmacht, das Wort von Gott. Und heute, wie ich es schon in der Einleitung gesagt habe, schauen wir den Vers 14 an, von dem ersten Kapitel vom Johannesevangelium. Und ich lese euch jetzt den noch auf einer anderen Übersetzung lesen, ein bisschen eine modernere Übersetzung. Vielleicht, also es geht nicht um das Modernere, aber vielleicht ein bisschen verständlicher für uns heute. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit, und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Und ich werde jetzt einfach an diesem Vers noch gehen und ein paar Sachen dazu sagen. Mal der erste Teil. Er, das Wort, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Also das Wort ist Fleisch geworden, Fleisch nach der alten Übersetzung, eben wirklich Fleisch, Sarx ist dort das griechische Wort. Oder eben für uns besser verständlich auch, er ist Mensch geworden. Und wenn das Wort Gott ist, und wenn das Wort Fleisch oder Mensch ist geworden, dann heisst das, Gott ist Mensch geworden. Mit Jesus wird Gott Mensch und lebt unter den Menschen. Und das ist eigentlich eine unglaubliche Aussage. Wenn man jetzt gerade eben von dem Anfang geht, nicht am Anfang, wo eben der Gott alles geschaffen hat, das riesen Universum. Und jetzt wird der Gott Mensch. Das ist etwas Unglaubliches. Ihr seht jetzt gerade ein Bild von unseren Nachbarn. Wir sind ja Milchstrasse, wir sind Teil der Milchstrasse. Und gerade unsere Nachbargalaxie, also die wirklich gerade das nächste neben uns ist, das ist die Andromeda-Galaxie. Und die ist 2,5 Millionen Lichtjahre weg. 2,5 Millionen Lichtjahre. Und ich weiss nicht, wie ihr so Zeitgefühl habt und euch das könnt vorstellen, was das heisst. Ich habe hier noch angefangen zu rechnen. Und wenn wir jetzt mal wissen, dass der Mars 54.500 Kilometer weg ist und nachher man das versucht umzurechnen in Lichtjahr, dann ist es so, der Mars, merci vielmals Besche, es tut mir noch geholfen, ist der Morgen. der Mars, das ist ja eine Ellipse, wie er sich dreht, und wenn er zunächst von der Erde weg ist, das ist drei Lichtminuten. 3 Minuten. Und wenn er am weitesten weg ist, sind es 22 Minuten. Und jetzt hier unsere Nachbarn, die sind 2,5 Millionen Lichtjahre weg. Das ist unglaublich, das ist unglaublich. Und es sind nur die Nachbarn. Es soll uns ein bisschen zeigen, die Grösse. Und Gott hat das gemacht, als er muss noch viel grösser sein, dass er so etwas machen kann. Und jetzt lesen wir hier, der Gott wird Mensch und hat gelebt unter uns. Also etwas, das mein Vorstellungsvermögen sprengt. Auch wenn wir das schon manchmal gehört haben und das jederzeit wiedergeben können, aber das durchzudenken, ist etwas Unglaubliches. Und jetzt ist der Jesus, der auf dieser Welt war. In dieser Zeit, in der er da war, hatte er noch die gleiche Vollmacht gehabt, wie dann, wo der dreieinige Gott das Universum geschaffen hat. Die gleiche Vollmacht. Und wir sehen das ein Stück weit, dass er nicht gebunden war an die physikalischen Gesetze dieser Welt. Er hätte dem Sturm auf dem Meer können sagen, bist still! Und nachher war er still. Und er konnte dem Gelähmten sagen, stang auf. Und er ist aufgestanden. Und er konnte dem toten Lazarus sagen, komm raus aus der Grabhöhle. Und er ist gekommen. Jesus, das Wort. In den folgenden Versen führte der Johannes auch noch eine andere Eigenschaft von Jesus aus. Jesus, das Licht. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Leben und Licht ist ja nachbenannt. Ein Pflänzchen. Die meisten Pflänzchen können nicht leben ohne Licht. Jesus, das Wort, das Leben, das Licht. Und Jesus tut das bestätigen mit dem Licht. Im gleichen Johannesevangelium, 7 Kapitel später. Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Also Jesus, das Wort, wo Leben schafft, Schöpfung. Jesus, das Licht, wo durch Dunkelheit zum Leben führt, sondern das Licht, das ihn zum Leben führt. Hier ist vom ewigen Leben nach dem irdischen Tod die Rede. Jesus sagt nämlich ein paar Kapitel später auch im Johannesevangelium, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Merken wir, wie wichtig die Eigenschaften ist zu vergewissern, wo Jesus hat, und er hatte, als er da war auf der Welt und wo er immer wird haben, in alle Zukunft. Johannes sagt, wie wir vom Leben aus der Dunkelheit zum Leben ins Licht kommen. Zum Leben in Freiheit, zum Leben in einer Orientierung, zum Leben nach dem Tod. Ein weiterer Vers, der auch Potenzial haben könnte, zum Wichtigsten genannt zu werden, im gleichen Kapitel, Vers 12, hat übrigens, du hast das gesagt, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Der Johannes tut also dazu einladen, oder man könnte ein bisschen stärker sagen, er fordert jeden Mensch auf, Jesus anzunehmen und an ihn zu glauben. Und jetzt, wie macht man das? Wie aufnehmen? Mal eins erkennen, dass ich ohne Gott in Dunkelheit bin, in der Sünde, in der Verlorenheit. Erkennen, dass er das wahre Leben ist. Und durch sein stellvertretendes Sterben für unsere Schuld kann er uns Rettung anbieten. Ihn aufnehmen heisst, die Rettung mit einem Dankgebet annehmen. Und nachher ist es wachstümlich. Das Annehmen, das machen wir einmal. Aber nachher ist es Wachsen, ihn mehr und mehr Herr von unserem Leben zu werden. Dann dürfen wir ihm mehr und mehr uns ihm anvertrauen, auf sein Reden hören, das Reden durch sein Wort, die Bibel, das Reden durch den Heiligen Geist und dürfen uns verändern und dürfen uns in seinem Reich brauchen, so dass er durch uns noch mehr wirken kann in dieser Welt. Das Recht, Gottes Kind zu werden, haben wir auch gerade gelesen in diesem Vers. Kinder sind ja früher oder später Erben der Eltern. Was den Eltern gehört, wird einst den Kind gehören. Und als Kind von Gott sind wir Teilhaber von all dem, was Gott gehört. Und wenn wir jetzt wieder uns die Grösse uns vergegenwärtigen, wir sind Teilhaber von dem. Unglaublich. Zurück zur Aussage, das Wort wurde Mensch oder Fleisch. In Jesus wird Gott der ewig, der allmächtige Mensch. Und vielleicht wird nie in der ganzen Bibel das so klar formuliert wie in diesem Vers, dass Gott ist Mensch geworden. Und ich werde es auch gleich vorwegnehmen. Gleichzeitig ist er auch ganz Gott geblieben. Dass wir einfach das auch nicht aus den Augen verlieren. Aber da jetzt die Betonung, Gott wird Mensch. Wir wissen das darum so sicher, die folgenden Worte in diesem gleichen Vers sind: Wir haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Das Wort sehen, theastai, das kommt im Neuen Testament über 20 Mal vor und es steht immer im Zusammenhang mit einem richtigen Gesehen. Nicht, ich sehe jetzt euch, wo ihr hier hockt. Ich sehe das Licht. Ein richtiges Gesehen. Nicht im Sinn von einer Vision, ich sehe, was da noch alles könnte passieren in der Welt. Oder ich habe eine klare Vorstellung, was wir möchten mit dieser Gemeinde in den nächsten Jahren. Nicht so, sondern ein richtiges Gesehen. Wir haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Also, man hat Jesus gesehen, der Johannes, der Evangelist. Er hat Jesus gesehen. Er war mit ihm unterwegs gewesen. Und das ist wirklich das, was der Glaube an den dreieinigen Gott, den wir in der Bibel lesen können, einzigartig macht. Im Unterschied zu allen anderen Religionen. Andere Religionen geben Tipps, wie dass der Mensch sich Gott nähern kann. Was dass er tun muss, dass er den Ferne Gott gnädig stimmen kann. Und unser Gott, der einzig war, bei ihm ist es anders. Er ist eben zu uns gekommen. Und darum finde ich es so schön, dass wir in diesem Psalm 25 den Hilfeschrei, komm zu uns, hilf uns, vergib uns. Dass der Hilfeschrei ist gehört worden von Gott. Und er ist gekommen. Er ist uns nachgeworden. und er kann uns vergeben. Jesus kommt ohne Vorbedingung zu uns. Und das ist wirklich etwas völlig Neues. Der Johannes, das Johannesevangelium, er hat hauptsächlich für Griechen geschrieben. Und auch für die Griechen mit einem hohen Intellekt. Und für die ist das völlig etwas Neues gewesen, dass Gott auf die Welt kommen kann. Also für sie ist das unmöglich gewesen. Und weil für sie Gott, der würde nie sich runterlassen auf das Irdische, auf all das Fehlerhafte. Der ist erhaben und der ist weit weg. Und in dem Sinn, der kümmert sich eigentlich gar nicht und regt sich gar nicht auf, was da nicht alles läuft. Der ist einfach weit weg. Und sie gehen sogar so viel weit, dass wenn man sagt, Gott kommt auf die Welt, dass man sagt, das ist Gotteslästerung. So weit runter würde sich Gott gar nicht lohnen. Und da ist doch das einfach etwas Geniales, dass wir dürfen wissen, mal, unser Gott ist in Jesus abgekommen. Er interessiert sich für uns. Er weiss auch um die Schwierigkeiten, wenn man auf dieser Welt ist. Er ist auch müde geworden. Er hat Hunger gehabt. Er hat verlassen sie erlebt. Im Stich gelassen von Menschen, sogar von Gott. Intrigen, Gemeinheiten, Unwahrheiten zu seinen Nachteilen. Das hat er alles zusammen erlebt. Anfindung, Verschwörung, Verrat und schlussendlich grösste Qualen bis zum Tod. Wir haben oft keine Antworten auf unsere Fragen. Wozu oder warum dass ein Mensch muss leiden. Irgendwann werden wir den Sinn erkennen, aber vielleicht im Moment nicht. Aber wir können sicher sein, dass Jesus uns versteht, weil er das alles durchgelebt hat. Und noch viel schlimmer. Er versteht dich in deinen beruflichen, privaten Nöten. Vielleicht auch in dem, was dich bewegt, in der Gemeinde, wenn du in einem Mitarbeiterteam bist, was du für Fragen hast und Herausforderungen. Du suchst vielleicht Leiter oder Mitarbeiter. Er sieht dich auch in deinen körperlichen Grenzen, in deinen psychischen Herausforderungen. Und darum darfst du im Gebet deine Anliegen vor ihn herlegen. Es ist nichts zu klein, um nicht ihm zu sagen. Du darfst sein Wort studieren, bewegen, lehren, anwenden. Du darfst dich trösten und ermutigen für einen nächsten Schritt. Auch wenn wir hier auf der Erde wohl nie so weit kommen, dass wir alles Gute tun, was wir tun könnten. Und alles Gute denken, was wir denken könnten. Und nie das Nicht-Gute denken. Und nie das Nicht-Gute tun. Ich glaube, das kann kein Mensch. Es hätte alleine Jesus können. Und wenn wir nie so weit kommen, so wollen wir einerseits ihn immer wieder um Vergebung bitten und wir merken, jetzt ist etwas falsch gewesen und er wird uns vergeben. Und wir wollen nicht beim Kreuz in dem Sinn bleiben stehen, dass wir sagen, er hat mir vergeben, ich bin heute rein, sondern wir wollen mit dem Kreuz zusammen weitergehen. Wir wollen uns verändern. Durch ihn verändern. Mehr und mehr in sein Bild. Der nächste Punkt. Wie hat Johannes Jesus denn auf der Erde gesehen? Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Also Mensch mit göttlicher Herrlichkeit. In der Bibel bedeutet Herrlichkeit häufig das leuchtende Licht, das Gottes Anwesenheit verkündigt. Aber Herrlichkeit bedeutet auch Vollkommenheit. Unvergleichlichkeit. In Jesus sehen wir, wie Gott als Mensch ein Leben lebt. Und darum sind die Evangelien so wichtig, zu sehen und das immer wieder zu lesen, wie hat er gelebt in dem Umfeld, wo wir leben. Wie hat Gott gelebt? Wir sehen in Jesus Herrlichkeit, wie das Leben. Er ist mit seinem Charakter ein Vorbild ohne Einschränkung, vorbehaltlos. Und zudem hat sich Gott in Jesus eben den Menschen, den fehlerhaften Menschen angenommen. Er hat viel Liebe und Geduld gehabt. Er war noch mit den Menschen unterwegs. Jesus ist ein Vorbild, wie wir in dieser Welt sollen mit Menschen umgehen, eine Gottesbeziehung pflegen und auch mit uns sollen umgehen. Nächster Punkt. In ihm ist Gottes Gnade zu uns gekommen. Wir kennen das Wort Begnadigung. Es war jetzt irgendwie schon länger nicht mehr gehört, dass jemand in Amerika, der Todesstrafe hatte, begnadigt worden ist. Aber das ist ein bisschen der Inbegriff. Nicht? Ein verurteilter Straftäter, es ist keine Frage, er ist schuldig, wird begnadigt. Er muss die Strafe nicht tragen. Gnade ist vollkommen ein unverdientes Geschenk. Eine Freundlichkeit von Gott, wo wir nichts dazu beitragen können, weil wir sind schuldig. Auch unter grösster Anstrengung, grösster Disziplin, grösstem Verzicht können wir das nicht erarbeiten, können unsere Schuld nicht abzahlen. Und wir würden schuldig bleiben. Wir würden die ewige Strafe müssen tragen. Dass Jesus auf die Welt ist gekommen und schliesslich eben für die Schuld der Menschen stellvertretend gestorben ist, das hat die Menschheit nicht verdient. Das ist ein reiner Liebensakt. Das ist Gnade von Gott. Jetzt haben wir gesehen, was Gnade ist. Und wenn es eine Begnadigung braucht, dann ist damit auch gesagt, dass es jemand da ist, der schuldig ist. Also, damit ist auch gesagt, die Armseligkeit, die Hilflosigkeit der Menschen. Und irgendwo ist in diesem Wort Gnade ist auch die Schönheit von Gott gemeint. Im Alten Testament hat man mehr gesehen, Gott, die Majestät, die Macht, das Gericht auch, die Strafe, das kann alles Angst machen. Das ist nicht falsch. Das ist da. Und jetzt mit Jesus, mit dieser Gnade, wo der Johannes sagt, er hat sie gesehen. Und auf der Welt ist eben auch noch die Freundlichkeit gekommen. Der Ausweg. Vergessen wir nie, wie armselig, dass wir ohne Jesus wären. Und halten wir uns immer, auch wenn wir schon manches Jahr gläubig sind, halten wir uns immer wieder das grosse Geschenk vor Augen, das uns Gott gemacht hat. Und jetzt eine Frage an dich, und ich gebe dir einen kurzen Moment, um darüber nachzudenken. Wie beeinflusst dich die Gnade von Gott in deiner Gottesbeziehung und in deiner Beziehung zu anderen fehlbaren Menschen? Wie beeinflusst dich die Gnade von Gott in deiner Gottesbeziehung und in deiner Beziehung zu anderen Menschen? Wir können auch noch weiterfahren und können sagen, was hat das, die Gnade, die wir erlebt haben von Gott, was hat das für eine Auswirkung auf unser Gemeindeleben? Tut mich das motivieren, mich in diesem Reich einzusetzen? Ist eigentlich etwas Unglaubliches, wenn man sich das vorstellt, der grosse Gott. Und wir dürfen uns für ihn investieren. Das ist unglaublich. Und das spielt dann gar nicht so eine grosse Rolle, ob das einsetzen, ob das etwas ist, was man sieht, wie jetzt die Leute, die da heute Morgen da vorne gestanden sind, oder ob das etwas ist, was gar niemand merkt. Wenn wir zum Beispiel in einem Putzteam sind und am Dienstag Morgen hier wieder alles sauber putzen oder im Hintergrund irgendetwas planen oder vorbereiten oder vielleicht sind wir alt und wir mögen gar nicht mehr, wie wir beten für die Mitarbeiterschaft, beten für Leute, die noch nicht gläubig sind. Sind alles zusammen auf gleicher Ebene so wichtige Dienste und ein unglaubliches Vorrecht, dass wir das im Dienst von diesem grossen Gott dürfen tun, der uns gnädig ist worden. Und was wir tun wollen, dass noch andere auch die Gnade merken und annehmen. Letzter Punkt. In Jesus ist Gottes Wahrheit zu uns gekommen. Voll Gnade und Wahrheit ist ja die genaue Formulierung. Jesus verkörpert die Wahrheit. Und er hat das selber auch gesagt. Und es ist im gleichen Evangelium auch von ihm notiert. Kapitel 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Um die Wahrheit zu erkennen, müssen wir auf Jesus hören. Auf Jesus schauen. Und das Interessante ist, Jesus hat nicht nur geredet, sondern er hat eben gelebt auf der Welt. Er hat mit seinem Leben gezeigt, was Wahrheit ist. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, wenn sie bei ihm bleiben, würden sie die Wahrheit erkennen. Und zum Pilatus hat er gesagt, er sei in die Welt gekommen, um die Wahrheit zu bezeugen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit kann manchmal auch wehtun, kann ihm auch erschrecken. Und so ist ein Teil davon ist auch, dass Jesus die Wahrheit sagt, wir sind schuldig. Wir wären verloren. Ohne ihn. Das ist auch Wahrheit. Aber es ist eben gepaart mit der Gnade, ist es eben auch nicht hart und lieblos. Sondern er zeigt eben auch nicht nur den Ausweg auf, sondern er macht nicht den Ausweg. Er ist durch seine Tat eben die Gnade. die Wahrheit. Aber ich will nicht nur eigentlich jetzt die Wahrheit negativ darstellen oder das Schwierige eben, eine harte Wahrheit, eine schmerzhafte Wahrheit. Es ist eben auch eine positive Wahrheit. Wir leben in einer Zeit, wo es ja so schwierig ist, zu erkennen, was ist wahr. Man kann Bilder ganz einfach abändern, sogar einen Sprachtext kann man jemandem mit seinem Ton, mit seinen Worten, kann man es präsentieren, was völlig falsch ist, was ein Mensch nie hat gesagt. Und es ist so schwierig, was ist noch wahr? Wir sind fast orientierungslos. Und wir sehen es ja auch im Krieg, nicht? Das Erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Ja, wer hat recht? Welche Partei? Welche Partei tut irgendetwas übertrieben oder sogar etwas komplett Falsches in die Welt setzen? Und das verunsichert. Und wie schön ist es, wenn wir wissen, das Wort ist wahr, es ist wahr. Und um jetzt einfach nur etwas zu sagen, nicht? Wenn wir lesen, was nach dem Tod ist, eben, dass wir mit ihm dürfen Gemeinschaft haben, ewig, dann ist das wahr. Und dann ist das eine wunderbare Wahrheit. Oder wenn wir vielleicht, auch wenn wir etwas abgelegt haben vor dem Kreuz, aber vielleicht denkt man, ja, aber hat er wirklich vergeben? Ist es wirklich vergessen? Dann dürfen wir wissen, es ist wahr. Wir lesen es da. Und wir dürfen befreit in die Zukunft gehen. Wir dürfen uns freuen, mit dem unterwegs zu sein. Eine positive Wahrheit. Jesus ist gekommen, um die Wahrheit zu zeigen. Er selber voller Wahrheit. Kommen wir zum Schluss. Und noch ein bisschen mit einer Ernüchterung. Der Johannes muss ernüchternd schreiben, die Welt erkannte ihn nicht, als er kam. Das ist auch in diesem ersten Kapitel. Das ist auch etwas Verrücktes, nicht? Wenn man sich das vorstellt, den Gott wie Netza hat aufgezeichnet. Kommt auf die Welt, ihre Perfektion von Liebe und von Leben und von Vorbild. Ihre Perfektion. Und jetzt lesen wir, die Welt erkannte ihn nicht, als er kam. Also wenn sogar gewisse Leute Jesus nicht haben erkannt, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn es auch heute Menschen gibt, die durch unser mangelhaftes Leben ihn nicht erkennen. Oder noch nicht erkannt haben. Aber auf der anderen Seite haben Menschen eben die Herrlichkeit auch gesehen. Die Herrlichkeit von Jesus gesehen, die Wahrheit von Jesus geglaubt, Gnade von Jesus angenommen. Und seitdem breitet sich das Evangelium aus auf der ganzen Welt. Gemeinden werden gegründet, gang wie mehr. Unglaublich. Wir sind in Europa ein eine Ausnahme, dass es hier weniger der Fall ist als in allen anderen Kontinenten. Spannend, was wir über Johannes der Täufer lesen. Der hat ja auch geredet und gehandelt. Und er hat bei den Leviten und bei den Priestern Fragen ausgelöst. Wer bist du? Sie sind zu ihm gekommen und haben gefragt, wer bist du? Das soll uns ermutigen, den Auftrag von Jesus auszuführen, Menschen zu Nachfolgern von Jesus zu machen, indem wir seine Herrlichkeit und Gnade und Wahrheit bezeugen. Und wie schön wäre es, wenn es auch so wäre wie beim Johannes der Täufer, dass die Leute nicht zu uns müssen sagen, ah, ich mag dieses Evangelium gar nicht mehr hören, du, sondern wenn sie kommen und sagen, aus echtem Interesse heraus, woher hast du die Geduld und die Liebe? Woher hast du die Gelassenheit in all diesen Wirren? Den Trost in Not? Die Zuversicht im Blick auf alles Ungewisse? Wenn die Leute auf uns zukommen und wir ihnen nachher Zeugnis geben können. Das Kielan-Team, das Sola-Team, das Jungschi-Team, sie haben jetzt diese Woche, nehmen sie die Gelegenheit wahr, diesen Kindern und Jugendlichen in den Lager etwas von all dem mitzugeben. Wir wollen für sie beten. Und auch wir, auch wenn wir nicht im Lager sind, wollen wo immer wir sind und wenn immer wir können, wollen wir das bezeugen. Und der Herr möge uns Weisheit und Kraft geben, aber auch Freude und Gelassenheit, wenn eben auch nicht alle gleich reagieren. Das möge er uns schenken. Amen. Ja, Jesus, wir wollen dir einfach danken, dass du auf die Erde bist gekommen. Auch wenn wir es letztlich nie ganz fassen können. Wir wollen uns dir anvertrauen. Wir wollen dir danken, dass du unsere Wahrheit bist, unsere Gnade, dass wir in dir die Herrlichkeit sehen und dass wir einfach in dir ruhen können. Und aus der Ruhe heraus uns auch von dir brauchen können. Mit den Gaben, die du uns gegeben hast und dort, die du uns gegeben hast. Brauche uns, segne uns. Und wir wollen jetzt ganz fest auch bitten, gerade für die Woche, die ansteht mit diesem Lager, dass du auch dort Menschen brauchst und dass Kinder und Jugendliche dir näher kommen dürfen. Amen.